Glauben in der Krise. So lautet unsere aktuelle Predigtreihe. Und mir ist erst nach einiger Zeit aufgefallen, dass Glauben in der Krise ja zwei Bedeutungen hat. Zum einen kann man das so verstehen, dass der Glaube sich in der Krise bewährt. Zum anderen kann man es aber auch so verstehen, dass der Glauben selbst eine Krise hat, dass es eine Glaubenskrise gibt. In dem Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigt haben, aus Matthäus 14, die berühmte Geschichte, wo die Jünger in Seenot kommen und der Petrus Schritte auf dem Wasser geht. In dieser Geschichte kommen beide Aspekte vor. Wir haben in den letzten 6 Sonntagen in kleinen Stückchen uns diesen Text angeschaut, Vers bei Vers sozusagen, und haben unterschiedliche Aspekte von Glauben in der Krise, behandelt. Jetzt ist noch genau ein Text, noch ein Vers übrig, der Vers Nummer 33. Und der lautet: Die aber im Boot waren, die Jünger, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Jünger beten Jesus an. Das ist das Thema, um das es in der letzten Predigt zu dieser Reihe geht: Anbetung Gottes oder Gotteslob. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist das eigentlich, Anbetung, wie sieht das aus und warum beten wir Jesus, warum beten wir Gott an? Aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, möchte ich noch mal kurz die Geschichte Revue passieren lassen. Vielleicht ist der ein oder andere heute zum ersten Mal bei der Predigt, sodass er auch die Geschichte kennenlernen kann. Aber auch diejenigen, die treu die letzten 6 Sonntage dabei waren, müssen sich jetzt nicht langweilen, denn ihr könnt einfach noch mal überlegen, was euch aus dieser Geschichte, aus dieser biblischen Geschichte angesprochen hat. Denn der Sinn von Predigt und von Bibellesen ist ja der, dass wir etwas für uns aufnehmen, was unser Leben bereichert und uns vielleicht Orientierung gibt oder auch Korrektur in unserem Leben. Also spüre nochmal nach, was dich aus dieser Geschichte über Glauben in der Krise anspricht. Die Geschichte von den Jüngern in der Seenot geht gut aus. Das hatten wir in der letzten Predigt. Jesus stillt den Sturm. Es ist eine Geschichte über eine Krise, aber es ist eine Geschichte mit Happy End. Von daher kann ich sie auch als spannende Abenteuergeschichte sehen. Die Jünger haben ein Glaubensabenteuer mit Jesus erlebt. Und unter diesem Blickwinkel möchte ich noch mal kurz unsere Geschichte nacherzählen. Wie bei vielen Abenteuergeschichten ist am Anfang alles in Ordnung. Beziehungsweise ist es sogar alles großartig. Am Anfang der Geschichte erleben die Jünger ein riesiges Wunder. Die Speisung der 5000, die Vermehrung von Brot und Fisch. Die Jünger haben Jesus darauf hingewiesen, dass er die Menschen, die jetzt die ganze Zeit bei ihm auf dem Berg waren, doch in die umliegenden Dörfer schicken soll, damit sie sich verpflegen können. Aber Jesus sagt: Gebt ihr ihnen zu essen. Eine schnelle Inventur ergibt, dass sie gerade mal 5 Gerstenbrote und 3 Fische haben. Aber Jesus besteht darauf: Gebt ihr ihnen zu essen, und so lassen sich die Jünger darauf ein und geben das Wenige, was sie haben, weiter. Und im Weitergeben geschieht dieses Wunder. Es vermehrt sich irgendwie und es ist genug da, um 5000 Menschen satt zu machen. Und anschließend gibt es noch 12 Körbe Essen, was übrig ist. Das ist ein gigantisches Wunder, was die Jünger erlebt haben. Und das Beste ist, sie hatten selber Anteil daran. Sie selber haben ja das Wenige weitergegeben. Ich stelle mir vor, dass sie total beglückt und begeistert waren, angesichts dieses eindrucksvollen Wunders, an dem sie mitgewirkt haben. Und dann ist es so, dass Jesus plötzlich sagt: Fahrt schnell auf die andere Seite des Sees. Er drängt sie, wegzufahren. Nun ja, das ist nichts Besonderes, von der einen Seeseite auf die andere Seeseite schon zigmal gemacht. Routineverfahren, fast die Hälfte der Jünger, sind Fischer, kennen sich also gut aus mit Bootsfahren. Was soll da jetzt groß passieren? Aber plötzlich kommt es zu einer Wendung, Ein Sturm kommt auf, hohe Wellen, sie geladen in Seenot. Sie geraten in Lebensgefahr und sie kämpfen stundenlang auf dem See um ihr Leben. Und ihre Kräfte gehen zu Ende und ihr Mut sinkt. Sie fürchten sich und als es ganz schlimm ist, da kommt es noch schlimmer. Sie sehen plötzlich ein Gespenst über das Wasser kommen. Damals gab es die Legende, dass Gespenster Boote nachts in die Tiefe des Sees ziehen. Sie denken, jetzt ist es um uns geschehen. Es war schlimm und es wurde noch schlimmer. Aber dann kommt eine positive Wendung. Jesus gibt sich zu erkennen. Es ist gar kein Gespenst. Und er sagt zu den Jüngern, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin es. Damit ist erstmal ein Hoffnungsschimmer da. Jesus ist in der Krise präsent. Nun kommt ein kleiner Handlungsstrang, der eingeschoben ist. Petrus erlebt nochmal seine eigene Abenteuer- und Glaubensgeschichte, sein eigenes Glaubensabenteuer mit Jesus. Petrus hat bereits gelernt, dass alles, was Jesus seinen Jüngern vorlebt und zeigt, dass er erwartet, dass sie das auch machen können. Also sagt er ganz mutig, Herr, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm, nur ein Wort. Und Petrus steigt hinaus und wieder allen Menschenverstand, wieder alle physikalischen Gesetze kann er auf dem Wasser laufen. Wow. Genau wie Jesus. Allerdings, und das ist ja bekannt in dieser Geschichte, nach einiger Zeit schaut er dann doch wieder auf die Wellen und auf die Gefahr und fängt an zu sinken. Doch Jesus ist schnell dabei, ist schnell zur Stelle und zieht ihn wieder raus. Er bekommt einen kleinen Rüffel wegen seines Kleinglaubens. Anina hat das letztes Mal erklärt. Es dient ihm aber dazu, dieser Rüffel, künftig im Glauben zu wachsen. Sie steigen ins Boot und der Sturm ist gestillt. Jesus hat die Krise beendet. Und dann kommt unser Vers für die heutige Predigt. Die Jünger fallen auf die Knie und beten Jesus an. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Anbetung bedeutet auf die Knie gehen. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments wird ein Wort verwendet, was auf die Knie gehen bedeutet. Wir Freikirchler knien uns nicht so oft nieder. Ich kenne nur einen Beter, der regelmäßig auf die Knie geht. Aber es geht nicht um die äußere Form, obwohl die auch eine Bedeutung hat. Es geht um unsere Herzenshaltung. In der Anbetung gehen wir vor dem allmächtigen Gott auf die Knie, sprechen demütig aus, wie viel größer und wundervoller er ist im Vergleich zu uns. Aber wie sieht Anbetung konkret aus? Wir in der Friedenskirche denken da zuallererst an den Lobpreis, mit geistlichen Liedern Gott zu loben und zu preisen. Und wir werden das nachher, Christel mit ihrem Team wieder erleben dürfen, dass wir im Lobpreis Gott nahe kommen und ihm unseren Dank sagen. Aber es gibt noch viel mehr Formen. Ich kann auch im Psalmen lesen, ich kann eigene Psalmen oder schreiben oder einen Liebesbrief an Gott schreiben. Es gibt sehr viele Formen, Gott anzubeten. Ihr erinnert euch vielleicht, Steffi Diekmann war da immer sehr kreativ und hat ganz, teilweise verrückte, aber hilfreiche Tipps gehabt, wie man kreativ Gott anbeten kann. Zum Beispiel Bibeltexte künstlerisch gestalten und so weiter. Ich möchte euch ein bisschen Mut machen, in eurer Gebetsform auch zu experimentieren und andere Formen auszuprobieren. Denn das kann hilfreich sein. Die Formen helfen uns, auszudrücken, was wir wollen. Aber manchmal haben neue Formen und neue Bläuche auch mehr Kraft. Ein kleines Beispiel aus meinem Eheleben. Meine Frau, die bete ich nicht an, aber ich sage ihr, dass ich sie liebe. Und nach unserer Hochzeit habe ich an jedem 6., das war unser Hochzeitstag, ihr einen Strauß Rosen mitgebracht. Und sie hat sich gefreut, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Und irgendwann war, hörte ich den Satz, ach, schon wieder Blumen. Da habe ich mir gedacht, ich überlege mir jetzt mal was anderes. Ich habe ihr weiterhin gesagt, dass ich sie liebe, aber ich habe mir eine andere Form ausgedacht. Und vielleicht kann uns das auch in unserem Glaubensleben immer wieder hilfreich sein. Ich könnte jetzt noch viel über verschiedene Formen von Anbetung sprechen, aber ich möchte zu der Frage kommen, warum beten wir eigentlich Gott an? Nun ja, in unserer Geschichte ist es ziemlich klar. Jesus hat die Jünger aus der Lebensgefahr errettet. Er hat ihnen, salopp gesagt, den Arsch gerettet. Klar, dass sie ihn anbeten. Auch ein Mensch, der nicht, wie die Jünger, schon Jahre mit ihm unterwegs gewesen wäre, würde ihn in der Situation als Retter anbeten. Ihr denkt sicherlich daran, dass jeder von uns, der Jesus im Glauben angenommen hat als seinen Herrn, ja genauso errettet ist. Wir sind errettet aus der Verlorenheit, aus der ewigen Gottesferne durch Jesus Christus. Unsere Sünden sind uns vergeben. Diese Möglichkeit hat er am Kreuz geschaffen. Und dadurch sind wir Gotteskinder und wir haben Anteil am ewigen Leben. Das ist natürlich ein Grund, Danke zu sagen und Gott anzubeten. Ein sehr guter Grund. Man kann jetzt überlegen, wie häufig man das machen muss. Einmal die Woche sonntags ist vielleicht ein guter Rhythmus, aber ich sehe noch einen weiteren, tiefergehenden Grund, Gott anzubeten. Ich denke, dass es unsere tiefere Bestimmung ist, dass wir Gott anbeten und ihm sagen, was wir an ihm klasse finden. Und ich habe im Urlaub in einem Andachtsbuch von Oswald Chambers einen schönen Gedanken gelesen, den ich jetzt mal auf das Thema Anbetung anwenden möchte. Anbetung ist wahre Selbstverwirklichung. Das klingt erstmal komisch. Denn Selbstverwirklichung, das ist ja eher, das ist nichts aus dem christlichen Bereich, das ist eher etwas, was Menschen machen, die sehr selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Als ich Jugendlicher war und junger Erwachsener, da war der Begriff Selbstverwirklichung ein Inbegriff. Hat man mich gefragt, Heinz, was willst du denn mal machen? Dann war meine Antwort, ich will mich selbst verwirklichen. Und damit war gemeint, dass ich die Dinge mir suche, die mir Freude machen, also ich nur die Sachen mache, und dass ich mich von äußeren Zwängen befreie, vom Establishment, von religiösen Ansprüchen, auch vom christlichen Glauben. Selbstverwirklichung ist normal nichts, was wir auf den christlichen Glauben anwenden. Aber wenn ich jetzt mal aus biblischer Sicht diesen Begriff anschaue und frage, was würde denn die Bibel über mich selbst und über Selbstverwirklichung sagen, dann finde ich da etwas. Ich will mal drei Punkte nennen über die biblische Wirklichkeit, über die biblische Wahrheit. Biblische Wirklichkeit ist, dass jeder Mensch von Gott geschaffen und von Gott geliebt ist. Zweitens, biblische Wirklichkeit ist, dass jeder Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt. Und drittens, biblische Wirklichkeit und Wahrheit ist, dass wir von Gott geschaffen wurden, um in Beziehung mit ihm zu leben. Anbetung bedeutet, dass ich Gott sage, dass ich ihn liebe und dass ich in Beziehung mit ihm leben möchte. In der Anbetung proklamiere ich biblische Wahrheiten, biblische Wirklichkeiten, die ausdrücken, was die Wahrheit ist über mich selbst und über Gott. Ich fand diesen Gedanken sehr schön, dass Anbetung Gottes meinen eigentlichen Lebenssinn zum Ausdruck bringt. Von daher ist nicht die Frage, wie oft ich den Gott anbeten soll und ihm danke für seine Errettung, sondern Anbetung sollte eigentlich selbstverständlich eine tägliche Lebenspraxis sein. Wir kommen zum Ende der Predigt. Und ich möchte zum Abschluss nochmal auf unseren Gesamttext zurückschauen. Glauben in der Krise. Was haben wir gelernt über Glauben in der Krise aus unserem Bibeltext in diesen 7 Predigten? Ich kann natürlich jetzt nicht alle wichtigen und wertvollen Gedanken nochmal nennen, die die vorangegangenen Prediger herausgearbeitet haben, aber ich möchte 5 Punkte nochmal benennen. Glauben heißt, dass ich mit Jesus lebe und dass ich Jesus erlebe in der Krise und auch im Alltag natürlich. Glauben heißt, dass ich zu Jesus gehe, dass ich den richtigen Fokus habe, wie Anina das in ihrer Predigt ausgedrückt hat. Glauben heißt, zu Jesus gehen in der Krise, aber natürlich auch im Alltag. Glauben heißt, bereit sein, ein Wagnis einzugehen und Sicherheiten zu verlassen, so wie der Petrus das sichere Boot verlassen hat und neue Glaubenserfahrungen gemacht hat. Glauben heißt, Wagnisse eingehen in der Krise, aber auch im Alltag. Glauben bedeutet zuallererst, auf Jesus und auf seine Versprechen zu schauen und nicht auf die Probleme. Wir sehen am Petrus, was passiert, wenn wir den Blick richten auf die Gefahr, dann geht der Glaube, kann der Glaube buchstäblich baden gehen. Glauben heißt, auf Jesus sehen. In der Krise und natürlich auch im Alltag. Und Glauben heißt Anbetung, Anbetung Jesu. In der Krise und im Alltag. Anbetung ist unsere Antwort darauf, dass Jesus uns errettet hat. Jeder, der Jesus im Glauben annimmt, der ist errettet aus der Gottesferne und hat Anteil am ewigen Leben. Und Gott und Jesus dafür anzubeten, das ist die tiefere Bestimmung unseres irdischen Seins. Von daher ist Anbetung wahre Selbstverwirklichung im biblischen Sinne. Und ich habe es eben schon deutlich gemacht, dass alles, was wir über den Glauben gelernt haben in der Krise, das gilt auch für unseren alltäglichen Glauben. Denn der Glaube, der sich in der Krise bewährt, der wird im Alltag vorbereitet. Ich wünsche uns allen, dass wir etwas von dieser Geschichte für unser Glaubensleben annehmen und festhalten konnten und umsetzen können. Und wir sehen daran auch, dass Glauben, das christliche Glauben, nichts Langweiliges ist, sondern dass wir spannende Glaubensabenteuer mit unserem Herrn Jesus Christus erleben. Amen.